Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit dem Blick voraus auf den 27. Spieltag der Bundesliga, den Liga-Endspurt. 8 Spieltage gibt es noch und es passieren Dinge oder es bahnen sich Dinge an, die hat in der Bundesliga noch nicht mal Pit Gottschalk erlebt. Hallo Pit.
Also es gibt wahrscheinlich eine Menge Dinge, die ich noch nicht erlebt habe in der Bundesliga, aber was meinst du denn jetzt ganz genau? Etwa, dass Mainz 05 auf Platz 3 liegt, weit vor Dortmund, jetzt gastiert man in Dortmund und Mainz kommt als Favorit in Signal Iduna Park. Hast recht, das habe ich so auch noch nicht erlebt.
Obwohl, hast du mir alles vorweggenommen, ja.
So, wobei der BVB ja immer Angst hat, wenn Mainz ins Stadion kommt. Da verschiebt man ja gerne auch schon mal Titelkämpfe. Insofern bin ich ganz gespannt, wie dieses Spiel ausgeht. Aber die Glaskugel holst du ja wahrscheinlich etwas später raus.
Die holen wir nachher definitiv nochmal raus. Es ist aber noch nie vorgekommen, dass Mainz am Saisonende vor Borussia Dortmund stand. Und jetzt möglicherweise mit einem Riesenvorsprung, möglicherweise mit 13 Punkten, wie die Chancen darauf stehen und wie es überhaupt so weit kommen konnte, das klären wir heute mit einer absoluten Mainz-Expertin, einer Fußball-Expertin, der freien Journalistin, der Podcasterin Mara Pfeiffer, der Wortpiratin. Hallo Mara.
Hi ihr beiden, schön gut zu sein.
Aber Mara kündigt man anders an, da sagt man Flutlicht an.
Flutlicht an, definitiv.
Genau, stimmt, stimmt.
Jetzt müssen wir nur erklären, warum Flutlicht an, Mara. Jetzt kommt der Promotion-Block für dich.
Ja, Flutlicht an ist mein Podcast bei Sport1, ursprünglich mal aus der Taufe gehoben mit Unterstützung von Pitt. Deswegen hat er das auch noch so gut auf dem Schirm. Und der ist jetzt tatsächlich im 5. Jahr und kurz vor der 100. Folge, was ich nicht müde werde zu betonen. Also freue ich mich sehr.
Aber du beschäftigst dich natürlich sehr auch mit Frauenfußball. Jeder weiß aber auch, dass du publizierst über Mainz 05. Kann man da sagen, wo das Herz mehr schlägt?
Also ich unterscheide ja immer zwischen Frauen im Fußball und Frauenfußball, weil für Frauen im Fußball, also im Fußball der Männer und der Frauen, schlägt mein Herz vielleicht sogar am allermeisten, weil ich der Meinung bin, dass wir mehr Diversität insgesamt eben auch in dieser Männerfußball-Bubble brauchen.
Und wie sehr hat dein Herz vor ungefähr einem Jahr geschlagen, als Mainz 05 ja doch recht prekär lag in der Bundesliga, Platz 17, 9 Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Kein Mensch hat mir wirklich dran geglaubt, dass da irgendwas passiert. Und dann kam Bo Henriksen. Hast du erwartet, dass 12 Monate später alles umgedreht ist?
Also ich glaube, wer die Frage mit Ja beantwortet, mogelt vielleicht ein bisschen.
Sollte Lotto spielen. Ne?
Genau, ich denke nicht, dass das irgendjemand erwartet hat. Man hat ja, wenn ein Verein, mit dem man schon so lange verbunden ist, ich bin ja mal komplett als Fan da reingekommen und mittlerweile eben seit vielen, vielen Jahren in der journalistischen Begleitung, finde ich so Phasen. Also es gibt so Momente, wo man denkt, ah, das kann auf keinen Fall passieren. Und dann gibt es aber auch so Momente, wo man so denkt, also realistisch betrachtet, nach all den Jahren, die jetzt Mainz 05 als ein Verein von, ich sag mal, dieser Gewichtsklasse in der ersten Liga unterwegs ist, irgendwann ist man dann halt auch mal fällig. So. Und ich habe letzte Saison wirklich so Phasen gehabt, wo ich so dachte, okay, dann ist es halt so. Dann geht man halt runter in die zweite Liga und baut das Ding neu auf. Und man weiß ja von größeren Vereinen, das kann dann auch mal ein bisschen länger dauern. Aber ja, am Ende, so schön die erste Liga ist, Fußball bleibt es auch in der zweiten Liga so. Und dann aber natürlich, wenn so eine Aufholjagd beginnt und es anfängt, eng zu werden, auch wieder oben anzuschließen, kommst du auch wieder an den Punkt, wo der Abstieg keine Option ist. So. Und ja, also man muss ja sagen, Mainz 05 hat das in den letzten Jahren mit verschiedenen Trainern immer wieder geschafft, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich erinnere mich noch gut, Pitt, du dich wahrscheinlich auch an meinen ersten Besuch im Doppelpass, damals nach 2 Spieltagen, als auch irgendwie klar war, okay, hier geht's so nicht weiter und dann gab's direkt einen Trainerwechsel. Also langweilig geworden ist es in den letzten Jahren ehrlich gesagt nie, aber so eine Phase wie das jetzt, das ist natürlich schon außergewöhnlich, klar.
Zu der Zeit kannte ich in Hamburg natürlich nur Das Bo. Musikliebhaber werden den Kerl kennen.
Natürlich, natürlich.
Und dann kam Bo Svensson und man denkt, okay, der passt super zu Mainz 05, musste dann gehen und dann kommt ein zweiter Bo vorbei, den ehrlich gesagt niemand in Deutschland auf der Rechnung hatte, aber Mainz 05 und der hat das Ding, wie Malte gerade sehr richtig sagte, komplett gedreht. Was macht er denn, was solche Zauberkräfte dann freisetzen kann? Also so groß hat sich der Kader ja nicht geändert in der Zeit. Ne? Also muss es ja schon an den Trainerqualitäten liegen.
Ich würde gern tatsächlich, wenn ich darf, einmal noch ganz kurz zurückgehen auf Bo Svensson, weil ich finde, dass es schon für einen Verein wie Mainz 05 auch traurig ist, dass es nicht gelungen ist, diese Arbeit, was mal als ein ganz langfristiges Projekt angesehen war, länger realisieren zu können. Und ich glaube, und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, das zu erwähnen, als Bo Svensson damals gekommen ist, das war ja der Zeitpunkt, als eben auch Christian Heidel und Martin Schmidt zurückgekommen sind, haben die ein ganz ähnliches Feuer entfacht. Die haben Mainz aus einer absolut unmöglichen Situation zum Klassenerhalt geführt. Aber was war anders als jetzt in der vergangenen Saison unter Bo Henriksen? Es war Corona. Und dieser Funke, der auf die Fans und auf die Stadt gerade auf eine Art und Weise überspringt, wie das in Mainz lange nicht der Fall gewesen ist, der konnte nur vom Fernseher aus überspringen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, was jetzt gerade entsteht, das konnte damals so nicht wachsen. Und ich glaube, weil Fußball immer mehr ist als das auf dem Platz, dass das tatsächlich einen Unterschied gemacht hat, auch das Bo Svensson dann ja relativ früh für sich gesagt hat, er hat das Gefühl, das geht so nicht weiter, irgendwas fehlt. Und dann ist Bo Henriksen auf unterschiedliche Arten und Weisen so ein bisschen in die Lücke gestoßen aus meiner Sicht. Zum einen tatsächlich emotional, was ja auch dazu geführt hat, dass dann nach dem Klassenerhalt wirklich nicht wenige BeobachterInnen gesagt haben, ja okay, Mission erfüllt, ja, der kann ja sonst nichts, der kann ja nur irgendwie die Kurve anpeitschen und rumhüpfen, aber er zeigt jetzt halt eben, er kann mehr. Und was, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle spielt und was ja auch eine große Veränderung einfach im Fußball der letzten, ja, schon fast Jahrzehnte ist. Gerade gestern bei einem Dreh über die 65er Pokalhelden von Mainz 05 so das Thema gehabt mit dem Trainer. Damals hast du einen Trainer gehabt, der hat alles gemacht. Ja, der war der Trainer, der war der Mentalcoach, der war fast auch schon der Physiotherapeut.
Wenn er Glück hatte, hat er einen Co-Trainer gehabt, der genau. Die Hütte für ihn aufgestellt hat. Ne? So.
Ja, und heute hast du halt diesen großen Staff. Und ich glaube, dass eine große Stärke von Mainz 05, die Bo Henriksen aktuell auch auf jeden Fall hilft, ist, dass sie einen sehr, sehr langen, sehr, sehr verlässlichen Staff haben aus Leuten, die wirklich schon mit den verschiedenen Trainern in den letzten Jahren eben zusammengearbeitet haben. Also sei es ein Stefan Kunert als Torwarttrainer oder sei es ein Sven Herzog, ein Axel Busenkellen, Jonas Grünewald, die sind alle schon viele, viele Jahre da. Und Bo Henriksen ist letzte Saison richtig gut in dieses Team reingekommen. Und hat da seine, du brauchst im Fußball oft nur Details, die du ändern musst. Und wenn du ein gutes Team hinter dir hast, dann hast du die Möglichkeit, dich auf diese Details zu konzentrieren. Und was ich, und dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog, ja ganz spannend finde, Anfang dieser Saison ist es ja erstmal gar nicht so gelaufen. Und Anfang dieser Saison war nochmal eine große Änderung drin, weil in der vergangenen Saison ja Nico Bungert noch mit im Trainerteam war und Sören Hartung in diesem Trainerteam ein bisschen eine andere Rolle hatte. Und jetzt zu Beginn dieser Saison sind eben Michael Silberbauer und Mikkel Jespersen dazugekommen. Und man hatte schon das Gefühl, das musste sich dann auch wieder erst so ein bisschen eingrooven. Das heißt, neben den Dingen, die Bo Henriksen zweifellos mitbringt, glaube ich, geht es immer auch darum, dass sich in so einem großen Staff das alles auf eine gute Art und Weise ausbalanciert. Und das ist bei Mainz 05 definitiv der Fall.
Ja, also was er nicht in seinem Staff hat, ich glaube, da sind wir uns einig, ist ein guter Friseur. Also die Frisur von Bo Henriksen, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, hat schon was Wikingerhaftes, aber darum geht es ja auch nicht beim Fußball.
Ich bin neidisch, ich hätte sie gerne.
trotzdem, das mit dem Staff verstehe ich sehr gut, aber was ja auffällig ist, auch bei den Länderspielen, dass plötzlich zwei Mainzer in der Mannschaft stehen, und zwar in der Startaufstellung im ersten Länderspiel.
Weißt du, unter welchem Trainer das zuletzt der Fall war?
Sag mal.
Welcher 05-Trainer? Der ist jetzt auch Nationalcoach.
Kann ja nur bei Tuchel gewesen
sein.
Genau. Hätte ich jetzt nicht mehr so drauf gehabt, kannst du mir gleich die zwei Namen nochmal nennen. Aber es ist ja schon erstaunlich, was er aus Burkhardt und Amiri gemacht hat, ja. Er muss ja auch eine persönliche Ansprache haben und ein Bessermacher sein. Ist so der Eindruck richtig?
Also ein Bessermacher ist er, glaube ich, auf jeden Fall. Gleichzeitig ist er aber auch jemand, der Spielern Raum lässt. Also zu Johnny Burkhardt muss man ja sagen, dass der einfach eine dermaßende Verletzungshistorie schon hat als noch ein sehr junger Spieler. Der hat ja nie wirklich einen längeren Zeitraum gehabt, in dem er das mal entfalten konnte, was in ihm steckt. Ich glaube, das ist einer, der auch so eine Art Zuspruch braucht, also das Vertrauen fühlen muss. Und das tut er offensichtlich. Und Amiri ist jemand, der jetzt in der Rolle glänzen kann, die er halt in einem Verein vorher nicht hatte. Also er ist sicherlich jemand, der eben in einem Kollektiv wie Bayer Leverkusen nicht der Leader ist und der aber bei Mainz 05 eben genau diese Leaderrolle haben kann und der dann auch durch diese Rolle und dadurch, dass jemand da ist, der sie ihm zugesteht, eben besser wird.
Wer waren denn die zwei Nationalspieler unter Thomas Tuchel bei Mainz 05?
Schürrle und Holtby. Holtby damals auf Leihbasis.
Die Bruchwick Boys.
Zwei der drei Bruchwick Boys. Der dritte war auch Nationalspieler, aber nicht für Deutschland. Ja. Adam Soloy. Wäre ein bisschen schwierig geworden. Einfach alle einbürgern.
Ja, ich frage deswegen dann nochmal nach, weil würdest du den Henriksen inzwischen so auf dieses Level, auf das legendäre Level von Tuchel und Klopp heben wollen?
Ich hasse diese Vergleiche, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich finde schon den Vergleich zwischen Klopp und Tuchel schwierig, weil sie einfach so unterschiedlich sind. Ich glaube, dass Tuchel, was so die ganze Taktik und so angeht, vielleicht der kompletteste Trainer überhaupt ist, aber immer eben ja auch dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht angeeckt ist und irgendwann muss man sagen, eilt einem dann vielleicht auch ein Ruf voraus und das wird auch so ein bisschen unfair in der Betrachtung, aber die Situation hatte er dann eben. Und Klopp hat so eine krasse Entwicklung gemacht über seine verschiedenen Stationen. Ich finde das ganz schwierig, da einen Vergleich zu ziehen, wenn man irgendwann mal schaut, wer waren die erfolgreichsten Trainer in Mainz. Sieht es sehr klar so aus, dass Bo Henriksen da in der Top 5 irgendwie sein wird. Aber ja, also die direkten Vergleiche, finde ich, das bringt so gar nichts.
Ja, aber ist vielleicht in Sachen Tuchel besser menschlich. Also hat er eher die Klopp-Variante und taktisch eben auch ein bisschen was von Tuchel genommen. Also vielleicht so ein guter Mix aus den beiden.
Ihr könnt es ja so machen mit dem Vergleich. Ich höre euch dabei gerne zu.
Ich bin der Boulevardhengst hier. Und ich muss vergleichen, okay. Ich muss die Dinge einordnen können. Das ist soweit. Und dazu gehört auch die Frage, nun ist man auf Platz 3. Es ist nicht mehr lange in der Saison, nur noch ein gutes Viertel ist zu gehen. Wie ist die Erwartungshaltung jetzt bei Mainz 05? Jetzt kommen wir nicht, naja, wenn man jetzt nicht in der Champions League ist, ist das auch in Ordnung, ja. Man will doch jetzt da hinein in die Königsklasse. Das ist doch dann wahrscheinlich in der Stadt spürbar.
Also, wenn man in dieser Situation sich als Mainz 05 befindet, wäre es ja sehr seltsam, wenn man sagen würde, auch wenn wir am Ende Siebter werden, ist auch egal. Von daher gesehen, natürlich setzt das total Kräfte frei. Und natürlich wäre das, also muss ich auch persönlich sagen, das wäre irgendwas, das, also ich habe mir nie vorgestellt, dass in Mainz mal ernsthaft die Champions League-Hymne gespielt wurde. Ich finde tatsächlich aber, auch wenn du jetzt gesagt hast, sag das bitte nicht, wenn das am Ende nicht die Champions League wird, sondern man eben einfach in Europa eine Rolle spielen kann, dann ist auch das ein riesiger Erfolg, mit dem vor einem Jahr niemand gerechnet hat. Was ich aber ganz entscheidend finde, ist, dadurch, dass diese Chance sich jetzt schon so früh am Horizont zeigt quasi, hast du auch die Möglichkeit, jetzt das schon mitzuplanen. Weil man muss ja sagen, Vereine von, ich sag's gerne immer, der Gewichtsklasse von Mainz 05 haben in den letzten Jahren auch schon sehr unschöne Erfahrungen damit gemacht, europäisch zu spielen und dann parallel halt in der Liga komplett abzuschmieren.
Siehe Union Berlin als jüngstes Beispiel oder Heidenheim, ne?
Ja, so. Und wenn du aber so früh, und das ist ja immer der erste Punkt, schon weißt, du hast die Klasse gehalten, dann kannst du Gespräche führen mit Spielern über Vertragsverlängerungen. Und wenn du so früh schon eine sehr, sehr gute Chance darauf hast, in irgendeinem europäischen Wettbewerb dabei zu sein, dann kannst du auch da schon andere Gespräche führen. Und ich glaube, dieser Zeitvorsprung jetzt, der ist das eigentlich Interessante.
Und das wäre ja gerade wichtig, jetzt vielleicht mit europäischen Ehren wuchern zu können, um auch Spieler zu halten, weil ja zum Beispiel Johnny Burkhardt, das liest man ja überall, heftigst umworben wird, eigentlich von jedem, der irgendwo ja mindestens so gut ist wie Mainz. Also Eintracht Frankfurt soll ihn haben wollen, Leverkusen möchte ihn haben, Leipzig, die Bayern auch. Also würde der leichter sich tun zu bleiben, wenn man sagt, kann Champions League hier spielen?
Also ich glaube, das ist ja immer so, dass Spieler natürlich eben in diesen Wettbewerben spielen wollen und also, dass Burkhardt eine hohe Anbindung an Mainz 05 hat und dass es dann vielleicht eben auch was Besonderes ist, eine Saison mit Mainz 05 in so einem Wettbewerb zu spielen, pardon, bevor man dann halt irgendwann sicherlich wechselt, wenn man die Qualität hat. Das ist ja ganz klar.
Seit der U14 und, bei Mainz.
Ja, und aber andererseits muss man auch sagen, ne, die Geschichten mit, sobald mal dreimal hintereinander das Tor getroffen wird, werden Mainz 05-Spieler quasi weggeschrieben. Das kennt man in Mainz, ja, da ist man ganz entspannt. Also der halbe Kader ist ja immer weg, sobald man mal drei Spiele am Stück gewonnen hat.
Aber jetzt wird ja bekannt, möglicherweise, wenn es denn stimmt, Ausstiegsklausel 20 Millionen. Das ist ja ein Schnapper.
Wenn es denn stimmt.
Wenn es stimmt.
Ich bin ganz entspannt.
Bist du auch entspannt, was den Trainer anbelangt? Weil der hat jetzt, ich habe den Podcast, Spielmacher-Podcast mit Sebastian Hellmann gehört, wo eben Bo Henriksen zu Gast war. Und er hat gesagt, man muss träumen, man muss träumen. Ob man das alles erreicht, ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall Träume haben und versuchen, diese dann auch zu leben. Jetzt wird sein Traum ja wahrscheinlich nicht lebenslang Mainz sein, bei aller Freude, die er da momentan empfindet. Dann ist es das doch.
Traum hat nur Mara Pfeiffer und Christian Heide.
Also, ich glaube ja wirklich, dass, also, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt irgendwo Trainerin. Es ist doch die coolere Challenge, mit einem Verein etwas Neues zu erreichen, neue Türen aufzustoßen. Das ist ja immer die Frage, was bedeutet Träumen? Bedeutet Träumen, dass ich irgendwo hingehe und mich quasi ins gemachte Bett lege, wo es halt also vielleicht besonders einfach ist? Oder bedeutet Träumen, dass ich mit einem Verein, wo das niemand erwartet hat, sowas erreiche? Ich finde, das ist der viel spannendere Traum. Und dass man dann natürlich, dass wir in einem Geschäft sind und dass ein Trainer nicht 20 Jahre bei Mainz bleibt und auch nicht 10 und vielleicht auch keine 5, okay, geschenkt, aber also wieso soll der nicht noch irgendwie 2 richtig gute Jahre in Mainz haben oder auch 3?
Das kann ich dir ganz genau sagen, weil Trainer haben noch 2 andere Träume. Das eine ist das Girokonto, ne? Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber ein Trainer, der eine Idee von Fußball hat und die entwickelt er ja, der sucht auch nach Spielern, die ihm helfen, diese Vorstellung von Fußball umzusetzen. Und ein Verein, der vielleicht ein Budget hat, wo man den Euro 3-mal umdreht, kann ihm halt diese Wünsche nicht so erfüllen wie ein Verein, der etwas höher spielt und vielleicht schon länger international tätig ist. Und ein Trainer, der diese Vorstellung dann sag mal, umsetzen möchte, geht gerne zu einem Verein, der ihm die Mittel zur Verfügung stellt. Und das ist auch ein Traum zu erfüllen als Trainer, dass ich meinen Fußball, meine Idee von Fußball auch umsetzen kann. Was ich nicht einschätzen kann, ist, ob Bo Henriksen sagt, nein, ich kann ja in Mainz meinen Fußball umsetzen. Ich brauche nicht einen Spieler, der 25 Millionen kostet, sondern ich kann damit leben, dass ich Spieler für 25 Millionen abgebe und eben mit meinen Scouts den suche, der 5 Millionen kostet, damit er in 3 Jahren für 25 Millionen gehen kann. Ja, das ist ja auch ansatzweise. Wie glaubst du, wie tickt er? Wie kriegst du ihn, wie nimmst du ihn in Mainz dann so wahr? Ist er so altruistisch unterwegs oder gehört er eigentlich auch mit in die Reihe der pragmatischen Trainer, die sagen, Dankeschön für die Zeit hier, aber irgendwann geht es auch für mich weiter. Ich möchte ja auch ein gewisses Level erreichen als Trainer. Und das heißt eben nicht nur zu überleben und manchmal Freuden zu haben, sondern etwas aufzubauen auf einem anderen Niveau.
Also ich glaube, man kann bei Mainz 05 mehr als nur überleben. Und ich kann das alles total nachvollziehen, was du sagst. Aber nochmal, das dreht sich ja so ein bisschen im Kreis. Also man sagt auf der einen Seite, da sind jetzt Spieler bei Mainz 05, wo vermeintlich sich andere Vereine die Finger danach lecken und die sie unbedingt haben wollen. Und auf der anderen Seite hast du einen Trainer, wo du sagst, naja, vielleicht möchte der mal mit besonderen Spielern arbeiten, aber also das tut er ja gerade. Und ich glaube schon auch, dass zu diesem Pragmatismus, den du jetzt gerade mit angesprochen hast, gehört, dass Trainer ja schon Erfahrungen gemacht haben. Und Bo Henriksen hat zwar zu Beginn seiner Karriere bei bestimmten Vereinen über längere Zeiten gearbeitet, aber dann bei den etwas größeren Vereinen, von denen, die er halt bisher trainiert hat, auch sehr schnell Jobs wieder verloren gehabt. Ich glaube, dass es für einen Trainer auch ein Teil des Traums sein kann, in einem Umfeld zu arbeiten, wo du einfach mal Ruhe hast. Wie gesagt, ich rede hier nicht von 10 Jahren oder so, sondern ich rede davon, dass du sagen kannst, ich habe hier einen Verein vorgefunden, der in einer total guten Verfassung ist, mit einer gesunden Struktur und so weiter. Und wenn man auf das Spiel von Mainz 05 schaut, was hat in den letzten Jahren immer gefehlt? Woran ist letztlich jeder Trainer gescheitert? Daran, Wege zu finden, dass man auch ein bisschen mehr Ideen hat, wenn man tatsächlich mit dem Ball unterwegs ist. Und das ist doch eine Aufgabe und eine Herausforderung, der man sich als Trainer mal über einen gewissen Zeitraum stellen kann. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, und genau das tut er jetzt gerade, und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, sich auch noch auf internationalem Niveau zu beweisen, also ganz so schnell muss es ja dann jetzt irgendwie auch nicht gehen, finde ich. Und ich glaube schon, dass das ein Teil des Pragmatismus ist, der ihn tatsächlich ausmacht. Und ich nehme ihm das schon ab, dass er sich hier sehr wohl fühlt. Also ich glaube nicht, dass er ein Schauspieler ist, sondern ich glaube, dass dieses sich wohlfühlen bei Mainz 05, dass das aufrichtig ist.
Die Sorge, die ich als Mainz-Fan hätte, ist, dass Mainz 05 den Weg von Union Berlin geht. Urs Fischer, hohe Identifikation mit dem Verein, hat dem Verein eine Professionalisierung in der Mannschaftsführung gebracht, die ja nicht nur dazu führte, dass man aufgestiegen ist in die Bundesliga, sondern Jahr für Jahr besser geworden ist und dann irgendwann auch in die höchsten Sphären des internationalen Fußballs dann vorrückte. Und dann passiert etwas mit diesen, ich nenne sie mal Mittelklassevereinen, dann muss man natürlich den Kader fit machen für die Champions League und holt Spieler, die einem auf dem Rasen helfen sollen, aber vielleicht nicht ganz zur DNA passen. Dann holt man sogar plötzlich Spieler aus der Serie A. Und dann kann man beobachten, dass zuerst die Mannschaft das Wichtigste verliert, nämlich diesen Zusammenhalt, diese Identität, dieses Einer-für-alle-Gefühl. Und es kostet den Trainer auch dann den Kopf. Und das war dann bei Urs Fischer so. Und jetzt hängt dieser Verein, der vor kurzem noch ganz oben war, plötzlich in den Seilen und muss erstens auf Steffen Baumgart zurückgreifen, was schlimm genug ist von der Spielweise, und dann auch noch im Abstiegskampf tatsächlich überstehen. Ist es zu früh für diese Sorge, weil man ja noch ganz oben ist? Verkraftet der Verein wie Mainz 05 überhaupt sowas wie Königsklasse? Du verstehst den Gedanken, den ich da habe, dass man wie so ein Zauberlehrling ist, die Magie, die man ruft, plötzlich nicht mehr beherrscht.
Ja, aber das habe ich ja vorhin gesagt. Ich glaube, dass ein großer Vorteil ist, dass man so eine weite Zeit jetzt noch hat bis zum Saisonende, aber schon mehr oder weniger damit rechnen kann, dass es irgendwie aufs europäische Geschäft hinausläuft. Das heißt, man kann damit ganz anders umgehen. Die Gefahren, die du beschreibst, gibt es immer für Vereine von der Größenordnung. Aber weil jetzt der Vergleich mit Union Berlin gekommen ist, Union Berlin hat natürlich auch schon vor dieser krassen Saison eine ganz andere Transferpolitik gehabt als Mainz 05. Also wenn man sich anschaut, wie Mainz 05 in den letzten Jahren den Kader zusammengestellt hat, wie auch immer wieder Abgänge kompensiert wurden. Ich meine, vor der Saison hatten alle wirklich ein schweres Herz, weil Sepp Vandenberg eben zu Liverpool zurückgegangen ist und dann nicht von Liverpool aus wieder zurückgekommen, sondern eben zum anderen Verein gewechselt. Und man hat geglaubt, dass man das gar nicht so schnell ersetzen kann. Dann hat sich auch noch Hanke Olsen verletzt in der Innenverteidigung. Und plötzlich hast du da hinten eine Dreierkette, mit der vor der Saison niemand gerechnet hat. Also sprich, ich glaube, die Art und Weise, wie in Mainz in Kader zusammengestellt wird, schon seit vielen, vielen Jahren, ist schon eine andere als an anderen Standorten und ganz sicher als bei Union Berlin. Und deswegen, also man kann ja nicht, das ist ja eigentlich lustigerweise das, womit Bo Henriksen angetreten ist. Er hat von Anfang an gesagt, die Spieler sollen keine Angst haben oder keine Angst mehr haben. Er möchte, dass sie rausgehen und Angst nicht das Gefühl ist, was sie spüren. Man kann ja jetzt nicht Angst davor haben, nach Europa zu müssen, sondern man muss sich dann auf jeden Fall auch einlassen.
Aber Angst nochmal, um das Wort nochmal aufzunehmen und nochmal kurz Bo Henriksen ins Spiel zu bringen. Du hast keine Angst, in Anführungsstrichen, dass jetzt Borussia Dortmund vielleicht auch irgendwann sagt, oh, der könnte mit uns doch jetzt vielleicht mal was Neues aufbauen. Die spielen so, wie wir vielleicht auch gerne mal spielen würden, mit einem Plan, mit ein bisschen Offensive und eben nicht irgendwo dieses Eindimensionale, was Dortmund dann auch lange hatte und was ihn anhaftete, dass man da einfach sagt, komm, du kannst bei uns mal was aufbauen, weil von der Emotionalität wäre das doch genau der Mann für die gelbe Wand.
Wie vielen Trainern hat Borussia Dortmund in den letzten 3 Jahren gesagt, du kannst hier bei uns was aufbauen? Also als Trainer musst du doch...
Na, irgendwann müssen sie ja mal zur Einsicht kommen.
Was für ein Killerstatement.
Ja, also als Trainer musst du doch irgendwie Knieschmerzen im ganzen Körper haben, wenn du freiwillig zu Borussia Dortmund gehst aktuell. Mhm. Also,
vor allem, wenn man nicht europäisch spielen sollte, weil Mainz ihnen das versaut.
Naja, also das haben sie sich schon selber versaut. Ja, wie auch übrigens damals die Meisterschaft. Ich erinnere da gerne daran, hätte Mainz 05 da nicht Bayern München geschlagen, hätte Borussia Dortmund am letzten Spieltag überhaupt keine Chance mehr gehabt auf die Meisterschaft. Dass sie sie dann noch verkackt haben, da konnte nun wirklich niemand in Mainz was dafür.
Wie siehst du denn die Lage jetzt vor dem direkten Duell? Was erwartest du da für ein Spiel? Ich meine, die Ausgangsposition, wir haben die Tabellenplätze angesprochen, aber auch die Ergebnisse der letzten Wochen zeigen ja, Mainz zuletzt 6-mal in Folge nicht verloren beim BVB. Dieses Hoch und Runter. Was glaubst du?
Also in Mainz witzelt man natürlich gerne, dass Spiele gegen Dortmund niemandem Sorge bereiten. Und Sorgen sollte man sich sowieso nicht machen. Man sollte halt gut vorbereitet sein. Ich glaube aber, dass natürlich es auch immer hilft, nach Dortmund zu fahren, und alle rechnen eigentlich damit, dass man so den Hut an der Garderobe abgibt. Sprich, jetzt tatsächlich in so einer Favoritenrolle zu sein, das ändert schon auch noch mal ein bisschen was. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, wenn man die Spiele der letzten Wochen von Mainz 05 angeschaut hat, wenn sie ganz bei sich bleiben, dann bin ich sehr, sehr froh, dass die Nationalspieler soweit fit zurückgekommen sind und da jetzt niemand irgendwie durch die Kabine humpelt. Dann haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen, in dem Spiel Punkte zu holen und das vielleicht sogar zu gewinnen.
Jetzt liebe ich ja sinnlose Statistiken, und da gibt es ja rund um solche Spiele immer ganz viele. Der Kicker hat rausgefunden, Niko Kovac, der hat eine makellose Heimbilanz gegen Mainz. 6 Heimspiele als Trainer, 6 Siege. Jetzt kommst du.
Ja, ich finde tatsächlich, dass Niko Kovac so ein Faktor ist. Also man hat ja auch immer Spieler, die beispielsweise immer gegen den Verein treffen, egal bei wem sie selber gerade spielen. Und ja, also vielleicht ist Niko Kovac dann der Faktor fürs Unentschieden.
Und Faktor wird irgendwann Robin Zentner ein Faktor bei Nagelsmann werden? Weil das haben ja viele gesagt, nach seiner Leistung in dieser Saison, 28 Gegentore, nur Bayern ist da besser, 9-0, wäre er doch zumindest mal für eine Einladung gut.
Also ich verrate, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich auf Robin Zentner schon immer sehr, sehr große Stücke gehalten habe, und ich hätte mich brutal für ihn gefreut. Ich verstehe, dass man als Nationalcoach natürlich dann auch ein bisschen in Richtung der jüngeren Spieler schauen muss, aber dadurch, dass die U21 ja gerade auch aktiv ist, war das jetzt gerade ja gar nicht so der Fall. Ich hätte es schon, ich hätte es sehr gut verstanden, wenn er ihn nominiert hätte. Baumann ist 34,
man kann nicht sagen, das ist jetzt die Einleitung in die Verjüngung von Manuel Neuer.
Nein, nee, eben, das meine ich ja. Also es sind jetzt ja natürlich Spieler eingeladen gewesen, die er halt eben zuletzt eingeladen hatte. Ich verstehe, dass er perspektivisch dann halt eben verjüngen muss, aber für so eine Übergangsphase jetzt, also ich finde, man hätte nicht viel Besseres machen können, als Robin Zentner zu holen. Aber letztlich schaut der Bundestrainer sicherlich deutlich mehr Spiele anderer Vereine als ich. Oder sein Staff.
Meinte, jetzt ist der Punkt, dass du wirklich eine Glaskugel rausholen kannst und kannst Ergebnisse abfordern hier von uns.
Ja, dann tipp doch mal gerne das Duell am Wochenende. Dortmund gegen Mainz. Pitt, willst du anfangen?
Ich tippe tatsächlich 1-1.
Mario? Ich tippe, ich hasse Tippen, aber ich sag mal 3-3.
Ich glaube, Mainz gewinnt tatsächlich in Dortmund mit 2-1. Aber ich tippe wahrscheinlich noch schlechter als ihr. Von daher, keine Ahnung.
So weit sind wir gekommen, dass wir Borussia Dortmund gegen Mainz 05 noch nicht mal einen Heimsieg mehr hätten. Also das ist, das spricht entweder für Mainz oder gegen Dortmund. Ich vermute mal für Mainz.
Auf jeden Fall.
Und das haben sie sich verdient nach dieser Saison bisher, die ja schon wirklich sehr, sehr erfolgreich ist. Und vielleicht am Ende gekrönt wird nochmal die Glaskugel. Welcher Europacup wird es denn, Mara?
Oh, das finde ich wirklich total schwer. Also, nee, da kann ich mich leider nicht festlegen. Also
ich glaube, dass es die Europa League wird, weil da oben sind Frankfurt und RB Leipzig, und die haben ein bisschen mehr Erfahrung, wenn es so auf die Zielgerade geht, um die internationalen Plätze. Ich glaube, dass diese Erfahrung ein Faktor sein wird. Aber wenn Mainz dann sagt, Europa League ist auch okay für uns, dann ist das ja gerechte Verteilung. Ich gönne es Mainz mal, ne? Champions League-Erfahrung, aber ich glaube, dieses Niveau zu halten, boah, da kommen jetzt Nerven rein und da musst du Erfahrung haben, wie du damit umgehst, wenn du schon die Früchte am Baum siehst und dann wackelt aber die Leiter dahin, ja. Also das ist, das wird nochmal heiß werden für Mainz.
Ich glaube ehrlich gesagt, also natürlich ist die Europa League das realistischere Szenario. Ich glaube aber, die Nerven waren beispielsweise in der Saison mit Bo Svensson, als man dann am Ende Europa komplett verspielt hat, da hatte man ja auch die Chance tatsächlich da oben noch mit reinzurutschen, größer. Weil gerade fühlt es sich ja fast so an, als könnte man nur gewinnen. Also du kannst dir die Sahne noch irgendwie, kannst dir die Kirsche noch auf die Sahne setzen, aber die Sahne hast du ja schon mehr oder weniger safe. Und von daher gesehen, glaube ich, spielen Nerven am Ende vielleicht sogar gar nicht so eine Rolle. Also das kann noch eine sehr spannende Endphase werden.
Siehst du, das ist das Gemeine immer mit dieser Glaskugel. Irgendwie verführt uns Malte immer zur Spekuliererei. Aber Fußballdebatten im Konjunktiv, davon leben wir ja alle. Das ist doch das Schöne.
So muss es doch sein und so war es heute auch wieder. Danke Mara, danke Britt.
Gerne.
Bis dann. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.